möchte heute Abend über das Thema sprechen, die heilige Baugemeinschaft wird zur Kampf- und Wachbereitschaft. Und dazu lese ich als Motto 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil. Dieses ist in den Himmeln aufbewahrt für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet, zur Errettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Durch Gottes Macht bewahrt, das können wir auch über diese Stunde setzen und über Kapitel Nehemia 4, das wir heute im ersten Teil besprechen werden. Aus Gottes Macht bewahrt, durch den Glauben, durch das Vertrauen. Und dieser Glaube, dieses Vertrauen ist ja die Hand, mit der wir Gottes Macht ergreifen, die er uns darbietet. Wir sehen in diesem Thema Israel und die Gemeinde gleichermaßen. Und ich möchte auch ein wenig erinnern an das Israel heute und an das, was Gott der Herr in dieser unserer letzten Generation in der Wiederherstellung Israels im Lande der Väter getan hat. Wenn es auch zunächst ein wenig Schweigen gibt um Israel, so werden doch die nächsten Jahre beweisen, dass Gott die Zeit verkürzt und dass es dann Schlag auf Schlag geht. Dass heute Hunderttausende, vielleicht gar bald Millionen russischer Juden in das Land strömen, weil Gott zum Norden gesagt hat, gib heraus, das wird zu einem solchen Explosionscharakter führen, dass der nächste Krieg mit den Arabern bereits beschlossen ist, der im prophetischen Wort niedergelegt ist, wo der Herr für sein Volk, für sein Land streiten wird. Und darum sollten wir auch nicht von den besetzten Gebieten reden. Denn Judäa und Samaria gehört zum Lande Gottes. Es gehört nicht in erster Linie den Juden, es gehört schon gar nicht den Arabern, es gehört dem lebendigen Gott. Es ist das Territorium Jehovas, der Brückenkopf Gottes in dieser Welt. Und da gibt es sowohl was Israel anbetrifft, als auch was die Gemeinde anbetrifft, die scheinbar positiven Aufbauarbeiten genauso wie die scheinbar negativen Abwehr- und Kampfmaßnahmen. Auch der Kampf, auch die Wachsamkeit, auch die heilige Wachbereitschaft ist nicht negativ, sondern positiv von Gott her gesehen. Philipper 1 will uns einstimmen auf die Wachbereitschaft und den Kampf, den auch die Gemeinde Jesu hat. Und wir sehen daran, dass Bauen, Kämpfen und Wachen nur möglich sind in einer Gesinnung Jesu und bei gemeinsamen Kampfzielen der Gemeinde Jesu. Philipper 1, Vers 27 bis 30. Wandelt nur würdig der frohen Botschaft des Christus. Damit sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin und von euch höre, dass ihr feststehet aufgrund des einen Geistes, indem ihr mit einer Seele mitkämpfet, mit dem Glauben des Evangeliums. Und in nichts euch erschrecken lasset von den Widersachern. Was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott. Denn euch ist es in Bezug auf Christum geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habet, den ihr an mir gesehen und jetzt von mir höret. Feststehen in einem Geiste und mit einer Seele mitkämpfen mit dem Glauben des Evangeliums in der einen Gesinnung Jesu und bei den gemeinsamen Zielen, den alle Glieder am Leibe des Christus, die alle Glieder am Leibe des Christus haben sollten. Hinsichtlich dieser Ziele möchte ich einmal einen Witz erzählen. Das gehört ja eigentlich nicht in eine Verkündigung. Aber so geht es oft in der Gemeinde Jesu, wenn sie nicht ein und dieselben Ziele hat. Da ist der Flugkapitän einer großen Boeing, der folgende Durchsage macht in 10.000 Meter Höhe: Werte Fluggenossen und Teilnehmer dieses Fluges, ich habe Ihnen eine doppelte Meldung zu machen. Zunächst einmal eine negative: Wir haben völlig die Orientierung verloren und unsere Instrumente sind ausgefallen. Dann aber eine positive: Wir kommen außerordentlich schnell vorwärts. Und so ist es oft leider in der Gemeinde Jesu, wenn man nicht gemeinsame Ziele, gemeinsame Maßnahmen und eine Gesinnung Jesu hat. In dem Verteidigungskampf gegen die Mächte der Finsternis, der uns aufgetragen ist. Und so wollen wir nun hineinschauen in Nehemia 4. Und zunächst einmal Kapitel 2, Vers 19 bis 20 lesen. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, es hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen: Was ist das für eine Sache, die ihr tun wollt? Wollt ihr euch wieder den König empören? Und ich gab ihnen Antwort und sprach zu ihnen: Der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen, und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Teil noch Recht noch Gedächtnis in Jerusalem. Eine merkwürdige Gesellschaft, diese Feinde Nehemias und der zurückgekehrten Juden. Es ist jene Mischbevölkerung aus Israeliten und Syrern, die in Samaria entstanden ist. Und die in der Mischung, auch in der Mischung des Glaubens mit dem Unglauben und mit dem Götzenglauben steht. Und jetzt Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Das ist ja immer so, wenn es Fortschritte im Volke Gottes gibt, wenn es geistliche Durchbrüche gibt, wenn es neues Leben in der Gemeinde Gottes gibt, wenn es vorwärts geht im Sinne Gottes und nicht im Sinne des Flugkapitäns, der die Orientierung verloren hat, dass dann die Feinde Gottes in einer besonderen Weise auf den Plan treten und aktiv werden, wo es große Siege gibt und große Durchbrüche des Glaubens. Dort gibt es starke und stärkste Versuchungen und Erprobungen und besteht die Gefahr, dass die Männer Gottes fallen und unterliegen im Kampf des Glaubens. Und er spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und dem Heere von Samaria und sagte: Was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man es ihnen zulassen? Werden sie opfern? Werden sie es an diesem Tage vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach: Was sie auch bauen, wenn nur ein Fuchs hinaufstiege, so würde er ihre steinerne Mauer wieder auseinanderreißen. In 6 Sätzen des Spottes, des Zynismus und des Hasses gießen sie ihre ganze Feindschaft gegen Gott und gegen das Volk Gottes über Nehemia und seine Arbeiter aus. Es war ja wirklich ein geringes Häuflein, das da aus Babylon zurückgekehrt war. Es waren geringe Anfänge, keineswegs imposante Heldentaten. Aber Gott fängt immer in einer geringen Weise an. Und seine Kraft zeltet gerade in unserer Schwachheit und vollendet sich dort, wo wir am schwächsten sind. 50.000 Rückkehrer kamen aus Babylon unter Zerubbabel. Und die allermeisten Jehudim, die meisten Juden, blieben in Babel, weil sie diese ungewisse Sache mit der Rückkehr nach Israel und nach Jerusalem nicht mitmachen wollten, weil sie sich in Babel angesiedelt hatten und dort heimisch geworden waren, weil sie dort Synagogen und Lehrhäuser erbaut hatten, weil sie dort eine große Gelehrtenschule gegründet hatten. Wir brauchen nur zu erinnern an den babylonischen Talmud, der dort später entstanden ist. Und weil sie dort teilweise in einer relativen Freiheit es sogar zu Vermögen gebracht haben. So wie heute viele amerikanische Juden nicht nach Israel gehen, in dieses armselige Israel, das immer kurz vor dem finanziellen Zusammenbruch steht, sondern lieber in Amerika bleiben, wo sie die Möglichkeit einer Karriere haben, wo sie Sicherheit und Freiheit und Wohlstand haben und Frieden, nicht bedroht von den arabischen Völkern ringsum. 50.000, was ist das für ein kümmerlicher Rest? Geringe Anfänge und der Spott der Feinde Gottes wird über sie ausgegossen. Ich möchte einmal kurz vor unsere Augen stellen, was die Bibel über solchen Spott sagt in 12 verschiedenen Zusammenhängen. Denn zu allen Zeiten wurden die Heiligen Gottes verspottet. Ismael, die Frucht des Fleisches, verspottet Isaak, den geistgemäß Geborenen. Zweitens, der Riese Goliath verspottet den jungen David, die Heere Israels und den lebendigen Gott. Drittens, Davids Frau Michal, die Tochter Sauls, verspottet und verachtet den in göttlicher Freude vor der Bundeslade tanzenden David, ihren Ehemann. Viertens, Simei lästert und flucht David auf seiner Flucht vor seinem Sohne Absalom. Fünftens, die halbstarken Bedels verhöhnen Elisa mit den Worten: Kahlkopf, steige hinauf, steige hinauf, in Anspielung auf die Entrückung Elias. Gottes Gericht trifft 42 von ihnen mit der Feuerflamme, mit der Tatze des Bären. Sechstens, Jeremias muss ausrufen: Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag, jeder spottet über mich. Das Wort Jahwes ist mir zur Verhöhnung geworden und zum Spott den ganzen Tag. Und wir brauchen lediglich allem zu glauben, was geschrieben steht. Dann werden wir auch die letzten Trottel sein in der theologischen Welt und keineswegs Ruhm und Anerkennung ernten, sondern Spott. Man nimmt uns nicht ernst. Und da gehen wir oft hin als Gemeinde Jesu und wollen diesem Spott entgehen und wollen Anerkennung suchen bei den Weisen und Philosophen dieser Welt. Wir machen das alte Kreuz ein wenig schöner, zu einer Quelle vieler schöner, frommen Vergnügungen. Wir bieten das Evangelium an mit Bildmeditation, mit Pantomime, mit hartem Rock oder Beat. Christlichem Beat natürlich, mit einer christlichen Trommel und Schlaggitarre. Wir machen heilige Tänze und heilige Versenkungen und was dergleichen Dinge in den Freikirchen auch sind, um das Kreuz ein wenig schöner zu machen, um den Anstoß des Kreuzes hinwegzunehmen. Denn mit Speck fängt man Mäuse. Und wir brauchen uns überhaupt nicht zu wundern, wenn wir dann eine Mischbevölkerung in unsere Gemeinden hineinkommen lassen, die fremden Geist mitbringen. Wir werden das dann noch in den Namen der Feinde Nehemias sehen. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt? Und das ist das Kardinalproblem. Wer Ehre sucht, auch in der Verkündigung und in dem, was er glaubt, der braucht sich nicht zu wundern, dass sein Glaube, der vielleicht ehemals fest und gegründet war, immer mehr zu homöopathischen Dosen herabsinkt. Und zwar nicht D7, sondern D200. Aber dann unwirksam, anders als es die Homöopathie sagt. Siebtens, Hiob wurde zum Spottlied seiner theologischen Freunde und von ihnen 10-mal geschmäht. Achtens, bei der Ausgießung des Geistes zu Pfingsten werden die Apostel als Betrunkene verspottet. Neuntens, die Athener Philosophen und Wissenschaftler verhöhnen Paulus wegen seines Zeugnisses von der Auferstehung Jesu Christi. Sie nennen ihn eine Saatkrähe, die überall und nirgends etwas an Weisheit aufgepickt habe. Zehntens, die Spötter der Endzeit werden höhnen über das Ausbleiben der Wiederkunft Christi. Elftens, die Pharisäer und Schriftgelehrten lästerten den Heiligen Geist als Teufelsgeist. Zwölftens, aber was hat unser Herr sonderlich am Kreuz an Hohn und Spott und Lästerung ertragen müssen? So heißt es in Römer 15, Vers 1 bis 7. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht selbstgefällig zu leben. Ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, das heißt zur Auferbauung. Denn auch der Messias hat nicht sich selbst gefallen, sondern lebte in der Weise, wie es geschrieben steht. Die Lästerungen derer, die dich, o Gott, lästern, schmähen oder höhnen, sind auf mich hereingebrochen, wie eine fallende Wand. Und so können die Heiligen aller Zeiten ausrufen, reichlich ist unsere Seele gesättigt mit dem Spotte der Säuglosen, mit der Verachtung der Hoffärtigen. Psalm 123, Vers 4. Da besteht wirklich die Gefahr, müde zu werden unter dem Spott, unter dem Widerspruch der Feinde. Wenn die Feinde eine solche Macht haben, wenn sie alle Argumente scheinbar auf ihrer Seite haben und wenn die Gemeinde Gottes in großer Schwachheit steht, denn auch die Gegenwart des Leibes Christi ist schwach. So wie es einmal Hebräer 12 sagt, schaut euch doch den an, Jesus, der einen solch großen Widerspruch der Sünder wider sich erfahren hat, damit ihr nicht in eurem Geiste müde werdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Das heißt, indem ihr seelischerweise müde werdet, resigniert, den Mut aufgebet und diese seelische Resignation, dieses seelische Ermatten hat dann auch Rückwirkungen auf unseren Geist und auf unser Geistesleben, sodass auch unser Geistesleben mit hineingezogen werden kann. Und deshalb schaut hinweg auf das Ziel, auf den Urheber und Vollender des Glaubens, ihn, der einen solch großen Widerspruch der Feinde erfahren hat. Ja, es waren geringe Anfänge, schon nach dem Ersten Weltkrieg und sonderlich nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Zionismus wieder begann, das Land der Väter Israel einzunehmen. Als die ersten Juden in der Pionierzeit für teures Geld Trümmerstätten, Trümmer- und Wüstenland kauften und Sümpfe, etwa dort oben in der Hule-Ebene. Und die Araber haben es ihnen gerne verkauft, die arabischen Magnaten. Und viele, viele Tausende von Juden sind allein bei der Trockenlegung der Hule-Sümpfe gestorben. Das war eine harte Zeit, wo auch Akademiker und Wissenschaftler, Professoren und Doktoren mit Hand anlegen mussten und die Steine wegräumen mussten und das Land urbar und die Sümpfe trockenlegen mussten. Und da war jener Journalist Herzl, Theodor Herzl, zunächst einmal ein weltlicher, assimilierter Jude, der diesen Gedanken der Heimkehr nach Zion ausbreitete und dafür kämpfte. Ich kenne einen Prediger, der wollte die Sache Israels schlecht machen und wollte sagen, dass Israel auch in der Gegenwart überhaupt keine heilsgeschichtliche Bedeutung habe. Und er hat angefangen mit Herzl und hat davon gesprochen, dass dieser Herzl doch ein ungläubiger Jude war und zunächst einmal ein assimilierter Jude und sogar, sagte er, ein Freimaurer. Na, stellt euch das einmal vor. Später war er es dann nicht mehr. Er hat einiges dazugelernt. Ja, und der Herr Prediger, was tut er dann nach seiner Predigt? Ich unterstelle das einmal. Da setzt er sich vor seinen Plattenspieler und legt Mozart auf und hört mit Genuss diese wunderbare Musik des Freimaurers Mozart. Kyros, Chores, derjenige, der Israel wieder gestattet hat, aus Babylon in das Land der Väter zurückzukehren. Ein weltlicher König, der von Gott nicht allzu viel gewusst hat, der aber den Schöpfer gefürchtet hat. Er wird in Jesajas 45, Vers 1, der Gesalbte, der Messias Jehovas genannt, mein Knecht und mein Auserwählter. So kann sich Gott auch solcher Leute bedienen. Wie haben sie angefangen? In Wüsten, in Sümpfen, unter Trümmern. Und auch 1948 waren es lediglich 600.000 Juden, die im Lande wohnten. Übrigens ungefähr die gleiche Zahl, wie sie damals aus Ägypten herausgezogen sind. Und heute ist es bereits ein Volk von circa 4 Millionen. Und da möchte ich einmal auf etwas hinweisen. Bei der ersten Rückkehr, da gab es einen Mann, Nehemia, der im Glauben an den lebendigen Gott stand und sicherlich auch viele, viele seiner Mitarbeiter. Er war begleitet von dem Schriftgelehrten Esra, der in der Gesetzestreue zur Weisung, zum Worte Gottes stand. Und Zeitgenossen waren die Propheten Sahaja, Haggai, Malachi. Das hat Israel in unseren Tagen nicht. Wo sind die Propheten? Israel hat angefangen mit einem sozialistischen Experiment der Rückkehr. Inzwischen wird es mehr und mehr orthodox, rechtgläubig, zumindest in einer äußerlichen Weise, die Festtage Israels und des Heiligen Jahres handelnd. Woran liegt das? Professor Ströter hat einmal mit Recht dazu gesagt, Gott wartet nicht darauf, bis Israel irgendwann sich nach pietistischen Vorstellungen bekehrt und zu Jesus umkehrt und Buße tut, sondern in dieser Endzeit, wo er die Zeit verkürzt, handelt er mit Israel auf dem Boden voraussetzungsloser Gnade. Er kann und will nicht länger warten, sondern führt dieses Israel Schritt für Schritt durch die Zeit des Gerichtes und der Drangsal hindurch, bis es den sehen wird, in den sie gestochen haben. Auf dem Boden voraussetzungsloser Gnade. Und doch war dieser Herzl in gewisser Weise ein Prophet Gottes. Ich möchte einmal sagen, so wie Kaiphas, der weissagte, weil er desselbigen Jahres hoher Priester war. Bruder Pasedak hat einmal darüber geschrieben, als der im Jahre 1824 getaufte Karl Marx am 14. September 1867 sein Buch Das Kapital erscheinen ließ, konnte er nicht ahnen, dass 100 Jahre später ein Drittel der Welt marxistisch ist. Das erledigt sich in unseren Tagen durch die Hand Gottes. Dass aber in demselben Jubiläumsjahr 1967 auch der fantastische Traum Herzls in Erfüllung geht, dass ganz Jerusalem den Juden gehört. Karl Marx selbst war von dem Erfolg seines Buches wenig überzeugt und äußerte resigniert, dass der Ertrag meiner Mühe nicht einmal den Preis der schlechten Zigarren decken wird, die ich beim Schreiben geraucht habe. Nicht so Theodor Herzl. Er war von seiner Sendung so erfüllt, dass er am letzten Tag des ersten zionistischen Kongresses am 31. August 1897 befriedigt in sein Tagebuch schreibt, dass mit diesem Tage der Judenstaat praktisch geschaffen sei. Und dieser Kongress fand statt in Basel, zu Deutsch der Königsstadt. Man werde ihm das zwar nicht glauben, sondern darüber spotten. Was machen die ohnmächtigen Juden? Aber in 50 Jahren wird dieser Staat Wirklichkeit sein, so schrieb er. Und genau auf den Tag nach 50 Jahren beendete am 31. August 1947 die von den Vereinten Nationen geschaffene Prüfungskommission für Palästina ihre Arbeit. Sie gab damit trotz heftiger arabischer Ablehnung ihre Empfehlung, und zwar auch mit Stimme der Sowjetunion, baldmöglichst einen eigenen jüdischen Staat zu errichten. Und neben dem jüdischen Staat, der bis an den Jordan gehen sollte, nach der ursprünglichen Fassung errichteten sie einen Palästinenserstaat des ehemaligen Mandatsgebiets der Engländer, der heute Jordanien heißt, den es aber vorher überhaupt nicht gegeben hat. So wurde das Land geteilt. Also Sie dürfen gerne glauben, wenn Sie nicht den Lügen der historischen Fälschung auf den Leim gehen wollen. Den Palästinenserstaat gibt es schon und er ist weit größer als der Staat Israel. Er heißt Jordanien. 50 Jahre später hat Gott das Wirklichkeit werden lassen. Nun lese ich weiter in Nehemia 4, Vers 4 bis 6. Nach dem Hohn der Feinde, da kommt nun das dritte Gebet Nehemias. Höre unser Gott, denn wir sind zur Verachtung geworden, und bringe ihren Hohn auf ihren Kopf zurück und gib sie dem Raube hin in einem Lande der Gefangenschaft. Und decke ihre Ungerechtigkeit nicht zu, und ihre Sünde werde nicht ausgelöscht vor deinem Angesicht. Denn sie haben dich gereizt angesichts der Bauenden. Aber wir bauten weiter an der Mauer, und die ganze Mauer wurde bis zur Hälfte geschlossen, und das Volk hatte Mut zur Arbeit. Man könnte hinzufügen, trotz des Spottes der Feinde. Dieses Gebet Nehemias ist ein Gebet um Rache, ein Gebet der Vergeltung. Und wir sollten nicht schnell diese Dinge abtun. Auch im Neuen Testament lesen wir von der Vergeltung Jesu. Im Thessalonischer Brief heißt es einmal, dass der Herr kommen wird mit heiligen Myriaden von Engeln und im flammenden Feuer, um Rache zu üben an denen, die nicht geglaubt haben. Das wollen wir auch nicht verschweigen. Und Paulus hat einmal gesagt, und das sprach die Urchristenheit ihm nach, jedes Mal zu Beginn des Herrenmahls, verflucht sei oder unter Bann gestellt sei, wer den Herrn Jesus nicht lieb hat. Anathema. Und dann sagte er hinzu, Maranatha, Herr Jesus, komm. Das hieß bei der Eröffnung des Herrenmahls, es verlasse diesen Saal, wer Jesus nicht lieb hat. Und dann sprach man, Herr Jesus, komm, du, der große König, komm jetzt in unsere Mitte, um uns zu dienen, um in unserer Mitte zu weilen als der Dienende. Vergeltung. Sie haben dich gereizt, o Gott, angesichts der Bauenden. Wen haben sie gereizt? Nicht die Bauenden, die auch. Sondern sie haben den lebendigen Gott verhöhnt und den lebendigen Gott gereizt. Denn diese Sache, in deren Dienst Nehemia und seine Mitarbeiter stehen, ist die Sache Gottes und seines Messias. So wie die Sache der armseligen Glaubens- und Erstlingsgemeinde die Sache Gottes ist. Es ist gefährlich, angesichts der Bauenden, angesichts der Diener Gottes, Gott zu reizen und sie mit Spott zu überschütten. 4. Mose 21, wieder Mose reden heißt wieder Jehova reden, wieder den Herrn reden. Es ist gefährlich, treue Verwalter der Geheimnisse Gottes zu schmähen. Noch dazu dann, wenn sie in der Schwachheit stehen und wenn sie in der Demut stehen und wenn die Kraft Jesu über ihnen nur in der Schwachheit zelten kann. Sie haben dich gereizt angesichts der Bauenden. Herr, vergilt es ihnen, bring es auf ihnen, ihren Kopf zurück. Das ist das reaktionsschnelle geistliche Abreagieren des Nehemia. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass dieses sein Tagebuch durchzogen ist von kurzen, prägnanten Gebeten. Nur das erste Gebet ist ein längeres Gebet. Es ist 10 Gebete und das 10. Gebet ist sogar das kürzeste. Es heißt, Herr, gedenke es mir zum Guten. Herr, gedenke es mir zum Guten, dass ich so viel ertragen habe. Da schießen wir sehr schnell immer aus der paulinischen Hüfte und sagen, ja, das ist alttestamentlich. Was haben wir damit zu tun? Mit diesem Wunsch, der Herr möge es uns wieder erstatten, der Herr möge es uns vergelten zum Guten, was wir in seinem Dienst getan und gekämpft haben. Aber das kennt auch das Neue Testament. In Hebräer 6, da steht das kostbare Wort in Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen, da ihr den Heiligen gedient habt und noch dienet. Nehemia kann sich geistlicherweise abreagieren im Gebet. Das ist die Statik seines Standhaltens. Das ist die Standhaftigkeit seines entschlossenen Mutes. Das ist das innere geistliche Gerüst jener Tage, jener Zeit, jener Kampfgemeinschaft und jener Baugemeinschaft. Und so wird Nehemia, der Sohn der Betrübnis, der Trost Jehovas, die Frucht, das Erzeugnis, der Sohn des Leidens oder der Betrübnis oder der Bedrängnis zu einer Schleuse des Trostes und der Ermunterung für andere. Er trägt durch seine Gebete das ganze Volk Gottes in jener schweren Zeit hindurch. Wir haben schon einmal das Wort des Paulus aus 2. Korinther 1 erwähnt und ich möchte es doch einmal lesen, wo dieser Gedanke Trost Jehovas als Frucht der Betrübnis oder des Leidens in einer einmaligen Weise ausgesprochen wird. Dort heißt es von Vers 3 an, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit welchem wir selbst von Gott getröstet werden. Weil gleich wie die Leiden des Christus gegen uns überschwänglich sind, also auch durch den Christus unser Trost überschwänglich ist. Vers 8. Denn wir wollen nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, was unsere Drangsal anbetrifft, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir über Tragvermögen beschwert wurden, übermäßig, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten das Todesurteil bereits in uns selbst, damit unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von so großem Tode errettet hat und in der Gegenwart errettet, auf welchen wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch zukünftig erretten werde, indem auch ihr durch das Flehen für uns mitwirket, auf das für die vermittelst vieler Personen uns verliehene Gnadengabe durch viele für uns Danksagung dargebracht werde. Ja, der Lichtglanz des Herrlichkeitsevangeliums Jesu Christi ist niedergelegt in schwachen, irdenen, tönernen, zerbrechlichen, anfechtbaren Gefäßen, damit es sicher weise, dass die Kraft von Gott stamme und nicht aus uns, aus dem Generator unserer schwachen Seele und unseres schwachen Geistes. In schwachen, unansehnlichen, tönernen, irdenen Gefäßen ist der Lichtglanz der Herrlichkeit des Evangeliums Jesu niedergelegt. Aber das Werk des Geistes ist vollkommen. Nehemia hat gleichsam eine Dammmauer, eine Sperrmauer gebildet gegen die Flut des Spottes und der Verachtung. Gottes Männer können müde werden, können sich aber diesen Luxus angesichts des Werkes, angesichts der anderen Bauenden nicht erlauben, obwohl sie die gleichen Gemütsbewegungen haben wie alle anderen auch und in den gleichen Anfechtungen, Schwachheiten und Versuchungen stehen. Das ist die Sondersituation derer, die Führer in der Gemeinde Gottes sind. Das möchte ich einmal sagen. Und für alles gibt es einen Preis. Für alles muss man bezahlen. Auch Paulus hat bezahlt. Aber das war seine Ehre. Und nun Vers 7 bis 8. In Nehemia 4. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und die Astortiter hörten, dass die Herstellung der Mauern Jerusalems zunahm, dass die Risse sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander, zu kommen, um wieder Jerusalem zu streiten und Schaden darin anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht vor ihnen Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Wachsender Zorn und das Bündnis, ja sogar die Selbstverfluchung der Gottesfeinde, der Einheitsschwur der Gottesfeinde, genau in dem Augenblick, wo das Volk Gottes Sieg und Erfolg hat, wo Gott ihre Arbeit segnet. Die Einheit der Finsternis bildet sich gegen Jerusalem und wird sich in der Endzeit wieder Jerusalem als Brennpunkt des Hasses heraussuchen. Jerusalem wird der Brennpunkt der Feindschaft aller Völker werden, immer mehr. Jerusalem wird im Zentrum der Kämpfe der Endzeit stehen, wenn der Gog aus dem Lande Magog kommen wird vom äußersten Norden und wenn auch nach Sahaja 12 noch einmal alle arabischen Völker rings um Jerusalem her zur großen Endschlacht gegen Israel antreten werden. Jerusalem, Zentrum des Aufbaues, aber auch Zentrum des Hasses der Feinde Gottes, aber auch Zentrum der Volkserneuerung. Lesen Sie bitte einmal zu Hause Sahaja 12, wo die Feinde sogar in Jerusalem eindringen, wo sie zum Teil Jerusalem besetzen, wo die Waffen Israels nichts mehr ausrichten werden, wo aber dann der Herr selbst auszieht, um gegen die Feinde Israels zu streiten und wo er diese Völker vernichtend schlagen wird zu einem großen endzeitlichen Triumph, sodass sie nicht mehr ihr Haupt erheben werden. Aber die Erneuerung wird beginnen in Jerusalem. Vers 5. Die Fürsten von Juda werden in ihrem Herzen sprechen, eine Stärke sind mir die Bewohner von Jerusalem in Jehova der Heerscharen, ihrem Gott. Und dann werden sie mutig, dann gewinnen sie Mut und dann beginnt die große Erneuerung ganz Israels. Aber diese Erneuerung im Schauen auf den, den sie zerstochen haben, im Blick auf den Bruder Jesus, den sie dann als Messias erkennen, beginnt in Jerusalem. Dort beginnt die Wiedergeburt Israels. Und an jenem Tage wird Jehova die Bewohner von Jerusalem beschirmen. Vers 8. Und der Strauchelnde unter ihnen wird an jenem Tage wie David sein und das Haus Davids wie Elohim, wie Gott, wie der Engel Jehovas vor ihnen her. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich alle Nationen zu vertilgen suchen, die wieder Jerusalem heranziehen und wieder ihre Töchter. Und wie fein hat sich das bewahrheitet in unserer Zeit, das, was die Propheten, die Endzeitpropheten von den Töchtern Jerusalems sagen, das ist nämlich nichts anderes als jene Trabantenstädte auf den Bergen und Hügeln Judäas rings um Jerusalem her. Das sind die Töchter Jerusalems in unseren Tagen, geweissagt von den Propheten. Einheit der Finsternis, das Bündnis der Gottesfeinde. Es gibt ein Beispiel einer solchen Selbstverschwörung und Selbstverfluchung der Feinde Gottes. Wir finden es in Apostelgeschichte 23, Vers 11 bis 13. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei Paulus und sprach: Sei guten Mutes, denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Als es aber Tag geworden war, rotteten sich die Juden zusammen, verfluchten sich und sagten, dass sie weder essen noch trinken würden, so lange, bis sie Paulus getötet hätten. Das ist das Gleiche wie der Eidschwur der Feinde Nehemias in jenen Tagen in Nehemia 4. Es ist immer wunderbar für mich, und ich freue mich, dass ich dafür noch erleuchtete Augen habe, und zwar ohne Brille, wie die Offenbarung Gottes vom ersten bis zur letzten Blatt der Bibel in sich selbst schlüssig und stimmig ist. Und wie die Linien der Offenbarung hindurchgehen und sich entfalten im heilsgeschichtlichen Fortschritt der Zeiten. Was ist das für eine eigenartige Gruppe der Feinde? Wir brauchen nur die Namen dieser Gruppen und dieser Männer einmal anzuschauen, in aller Kürze. Da ist der Führer Sanballat. Sen, das heißt der Mond, zeugte mich ins Leben. Und der Mond ist der Satan in der Bildsprache der Heiligen Schrift. Deshalb stammt er auch aus Bethoron, dem Haus der unterirdischen Höhlen. Da ist Geshem, der Araber, zu Deutsch strammer oder fetter Bauch, stämmiger Körper. Paulus hat einmal in Philipper 3, Vers 17 bis 19 die Feinde des Kreuzes Christi weinend genannt, deren Gott ihr Bauch ist und deren Auge, deren Ehre in ihrer Schande, das heißt in ihrer Sexualität besteht. Feinde des Kreuzes Christi, Geshem, der Araber, der stramme oder fette Bauch. Da haben wir die Araber selbst, die hier genannt werden, zu Deutsch unfruchtbare Wüste oder Vermischung, Mischung. Deshalb müssen ja dann später Esra und Nehemia die Mischung wieder rückgängig machen, indem sie die Mischehen auf Anordnung Gottes scheiden und die fremden Frauen, die Frauen der fremden Götter, wieder in ihre Heimat zurückschicken. Eine der rücksichtslosesten Maßnahmen Gottes in seinem Volke. Aber eine Sache, die Gott angeordnet hat. Mischung, der Gott, der da schied, Tag und Nacht, Finsternis und Licht. Er kann auch uns aus der Mischung wieder herausholen, uns entmischen. Das sind die Ammoniter, zu Deutsch Bluts- oder Volksgenossen. Das kennen wir ja, jedenfalls die Ältesten, die Älteren, die noch die Zeit der Nazis erlebt haben. Was das bedeutet, der Fromme in der Familienbindung, in der Volksbindung, wo die Volksideologie und die deutschen Christen das große Heft in der Hand hatten. Das sind die Astorditer, zu Deutsch Festung oder Festungsleute. Sagst uns nicht das Wort Gottes in 2. Korinther 10, Vers 3 bis 6, dass der Satan versucht, durch seine Medien und durch die Träger der Mischung aus Licht und Finsternis seine Bollwerke, seine Festungen in die Gemeinde Gottes hineinzubauen. Und deshalb sagt Paulus, darum brauchen wir die Waffen des Lichtes. Waffen zur Rechten, Waffen zur Linken. Und darum nehme ich jeden Gedanken bei mir selbst, der sich erheben will gegenüber der Höhe der Erkenntnis Gottes, in Kriegsgefangenschaft, unter den Gehorsam des Christus. Auch Paulus tat das, auch wir müssen das. Und wir sollten unseren kühnen Gedankengängen und unseren wortfremden Ideologien und Ideen sehr misstrauen und sollten hart am Muster gesunder Worte bleiben. Da ist aber auch in dieser Mischung der aus Licht und Finsternis ein frommer Mensch oder einer, der einmal fromm gewesen ist. Tobia, zu Deutsch Güte Jahwes, der Sklave Ammons. Ein Frommer unter den Volksgenossen in der Familienbindung. Das ist einer, der den Glauben verlassen hat. Dazu nur ganz schnell zwei Stellen aus dem Buch Nehemia, Kapitel 6, Vers 14. Gedenke es, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat, nach diesen ihren Werken und auch der Prophetin Noadia und den übrigen Propheten, den falschen Propheten, die mich in Furcht setzen wollten. Sechstes Gebet des Nehemia. Und in Kapitel 13, Vers 7, und nach Verlauf einer Zeit erbat ich mir Urlaub von dem König, und als ich nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Böse, welches Eliaschib zugunsten Tobias getan, indem er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses Gottes gemacht hatte. Das ist jene Gesellschaft der Feinde Gottes in ihrem Bündnis gegen die Männer Gottes und gegen die Diener Gottes. Das Einheitsbündnis der Mächte der Finsternis, davon lesen wir auch im Psalm 2, wo davon die Rede ist, dass die Könige der Höhe in der Höhe und ihre Medien, die Fürsten auf Erden, mitsammen einen Ratschlag halten gegen Jehova und gegen seinen Messias. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile, nämlich das Band der Liebe, das da vollkommen bindet, und das Band des ordnenden Friedens Gottes. Diese Bande haben sie zerrissen. Aber dennoch ist die Einheit der Finsternis im Kampf gegen den Christus und gegen seine Gemeinde ungebrochen. In diesem Punkt stehen sie in geradezu vorbildlicher, vollkommener Einheit, in einer Einheit des Hasses und der Gegnerschaft. In Matthäus 12 wird uns berichtet, dass die Feinde Jesu, die Schriftgelehrten und Priester und Hohenpriester, seine Wunder nicht leugnen konnten, die er tat. Und auch die Synagoge hat in ihren Kampfschriften der ersten Zeit gegen das junge Christentum an keiner einzigen Stelle die Wunder und Zeichen Jesu geleugnet, obwohl sie das gerne getan hätten. Warum? Weil einfach noch zu viele Augenzeugen lebten. Während unsere Theologen, die haben ja inzwischen schon fast 2000 Jahre hinter sich, behaupten können, dies sei niemals geschehen. Das seien nur Wunschvorstellungen der Jünger gewesen. Jedenfalls die liberalen Theologen, die dem Wort nicht glauben. Da haben diese Feinde Jesu gesagt, dieser bewirkt Wunder. Er treibt Dämonen aus. Und er erweckt Tote auf, in der Kraft des Obersten der Dämonen des Beelzebub. Und Jesus antwortet ihnen in ganzer Nüchternheit, wie kann das sein, dass ich durch die Kraft des Teufels, in der Kraft des Obersten der Dämonen, Dämonen austreibe? Ist das Reich der Finsternis entzweit? Das heißt, das Reich der Finsternis ist in sich selbst völlig geschlossen. Und eins, und das müssen wir uns zur Beschämung sagen, wenn wir an die vielfach zerrissene und in sich gespaltene Gemeinde Jesu Christi denken, die nicht in der Liebeseinheit stehen, in der Einheit des vollkommenen Bandes der Liebe und des ordnenden Friedens des lebendigen Gottes. Auch die Gemeinde wird immer mehr, so wie Israel und wie Jerusalem, den wachsenden Hass der Gottesfeinde verspüren. Und wir werden in einen weltweiten Dämonismus mit jenem Schifflein hineinfahren, in dem wir mit unserem Herrn sitzen, der scheinbar schläft, und wir meinen, ihn aufwecken zu müssen und zu sagen, Herr, rette uns. Ich möchte ganz kurz vielleicht auch noch einmal eine Rückschau geben, historischer Art, im Hinblick auf jenen Tag im Jahre 1967 nach dem Sechstagekrieg, als Jerusalem dem Volke Israel wiedergeschenkt worden ist. Jerusalem, das Zentrum dessen, was Gott in unseren Tagen tut. Und das war nun 70 Jahre nach dem ersten zionistischen Kongress in Basel und nach der Weissagung Theodor Herzls. Dort hatten sich ja gewaltige Mengen der Feinde versammelt. Ich möchte einmal ganz kurz sagen, was Nasser, der damalige Führer Ägyptens, über das Radio Ägyptens sagen ließ und verkündigen ließ. Er verkündete großmäulig, dass Ägypten den Staat Israel in 12 Tagen auslöschen könne. Die Stimme Arabiens verkündigte über Radio Kairo, wir bedauern euch Juden, mein Gott, wir bedauern euch. Sie sprachen von einem Rendezvous in Israel und gaben der dortigen Weiblichkeit den Rat, sich rechtzeitig zu baden und zu schmücken, um die 14 arabischen Völker mit ihrer Soldadeska würdig empfangen zu können. Eine Einheit des Hasses und des Hohnes. Als sich Nasser, der damalige Führer Ägyptens, und Hussein von Jordanien, der noch heute lebt, mit einem Bruderkuss fanden, obwohl sie zuvor erbitterte Feinde waren. Wie hielt die Welt den Atem an? Wie beteten die Glaubenden, als die Panzerkolonnen und Armeen aufmarschierten, begleitet von den Vernichtungssprüchen der arabischen Rundfunkstationen? 2,5 Millionen Israelis standen 110 Millionen Arabern gegenüber. Der 30.000 Mann starken regulären Armee Israels stellten sich 200.000 Ägypter, 50.000 Syrer, 30.000 Jordanier, 70.000 Iraker, 30.000 Saudi-Arabier, 50.000 Jemeniten. Eine Zahl, die sich später auf 590.000 Soldaten erhöhte. Den 1031 feindlichen Flugzeugen, 2400 Panzern, 100 Mittelstreckenraketen sowjetischer Herkunft boten 350 Flugzeuge und 1050 Panzer Israels Widerstand. Ja, was war das? Ein Modell für das, was noch kommen wird. Denn inzwischen hat sich ja manches gewandelt. Inzwischen ist Syrien bewaffnet mit Giftgasraketen und mit atomaren Raketen, mit denen sie jede Stadt Israels erreichen können. Und der Irak, der immer noch 1 Million Soldaten unter Waffen stehen hat, wartet nur darauf, die inneren Schwierigkeiten wieder einmal durch das Ventil eines neuen Krieges gegen Israel abzulenken. Es ist scheinbar nur Friede und Sicherheit in dem Lande. Und dann kann es geschehen, dass Verderben sie plötzlich überfällt. Ja, und dann geschah es, dass durch Jerusalems Radio, durch Kol Israel, ein Wort gesagt wurde, ein Wort aus 5. Mose 20, Vers 3 bis 4. Höre Israel, ihr rücket heute zum Streite heran, wider eure Feinde. Euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht und ängstiget euch nicht und erschrecket nicht vor ihnen, denn Jahwe, euer Gott, ist es, der mit euch zieht, um für euch zu streiten, mit euren Feinden und euch zu retten. Und dann wurde gesagt, höre Israel, der Herr, dein Gott, ist ein einzigartiger Herr, das große Bekenntnis und Totengebet Israels. So wie es in Nehemia 4 steht, ein ähnliches Wort, das auch damals vorbildlich Nehemia in seinem Kampf gegen die Feinde gesprochen hat. Nehemia 4, Vers 14. Und ich sah zu und machte mich auf und sprach zu den Edlen und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volke, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenket des Herrn, des Großen und Furchtbaren, und streitet für eure Brüder, für eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und dann gab der Herr jenen großen und glänzenden Sieg in 6 Tagen. Voller Wunder, voller Zeichen, voller überraschender Wendungen. Und da war eine kleine Lehrerin in Galiläa, die dann jenes Lied dichtete, das heute noch, auch nach jedem klassischen Konzert in Israel gesungen wird und wo die Leute sich von ihren Plätzen erheben und bei der letzten Strophe applaudieren. Jenes Lied Jerusalem Shel Zahav, Jerusalem gefüllt von Gold, wie klar die Luft, wie nah die Berge, der Bäume Duft vom Hang, vereint im Abendwinde schwebend sich mit dem Glockenklang. Und während Baum und Steine schlafen, liegt wie im Traum die Stadt, die heute noch die alte Mauer in ihrem Herzen hat. Jerusalem, du Stadt von Gold, aus Kupfer und aus Licht so rein, lass mich für alle deine Lieder ein Mund nur sein oder eine Harfe, wie es eigentlich heißt. Und dieses Wort Jerusalem allein ist ja schon eine Liebeserklärung Gottes. Vertrocknet stehen die alten Brunnen, wie ist der Marktplatz leer, und zum Gebet an heiliger Stätte begibt sich niemand mehr. Wer seufzte in den Felsenhöhlen, die Winde klagen so, und keiner geht hinab zum Salzmeer den Weg nach Jericho. Denn Israel war ja geteilt und auch Jerusalem war geteilt. Und der Tempelplatz und die altehrwürdige Mauer, die Westmauer, war nicht mehr im Besitz der Juden. Ich möchte heut im Lied dich krönen, nimm meinen Lobpreis hin, wenn ich auch unter all den Deinen der letzte Sänger bin. Dein Name gleich eines Seraphs Kusse auf meinen Lippen brennt. Wie könnt ich jemals dich vergessen, die man die Goldene nennt? Jerusalem, Schelsahaf, Jerusalem, du Stadt von Gold, aus Kupfer und aus Licht so rein, lass mich für alle deine Lieder ein Mund nur sein. Und dann kam die überraschende Wendung, wo die Fallschirmjäger eindrangen durch das Löwentor in die Altstadt und wo sie zum ersten Mal beteten an der Mauer, Hakotel, die Westmauer des Tempels. Und einige von ihnen wurden noch im Gebet abgeschossen von Heckenschützen, wo der damalige Verteidigungsminister Dayan an der Mauer betete und auch Begin. Da hat dann diese Frau noch einen Vers nachgedichtet. In der Freude über die Wiedervereinigung, nicht Berlins, sondern Jerusalems. Darf einmal etwas sagen. Die Wiedervereinigung Berlins, die Revolution in der DDR und damit die Wiedervereinigung Deutschlands geschah ursprünglich am 11.09.1989, am Tage des Gedenkens der Reichskristallnacht, wo die Verfolgung der Juden in Deutschland begannen. 9.11.1989. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Gott dem deutschen Volke noch einmal Gelegenheit zur Buße geben will und auch den osteuropäischen Völkern zunächst einmal noch Zeit einräumen will zur Evangeliumsverkündigung in Freiheit. Was für eine große Chance, was für eine große Möglichkeit hat Gott gegeben, der in einer ungeheuren Zeitverkürzung die Dinge Schlag auf Schlag durchführt, sodass alle Politiker, auch der eilige Herr Kohl, nur mit hängender Zunge dem lebendigen Gott hinterherlaufen können. Sie werden getrieben, Gott handelt. Und deshalb wollen wir nicht kleingläubig sein und gegen die Dinge meckern und in Angst um unseren Geldbeutel das Handeln Gottes zunichte machen wollen. Das möchte ich hier einmal sagen, Einheit Jerusalems. Da hat sie am 7.6.67 den letzten Vers gedichtet. Wir kehrten heim zu unseren Brunnen, zum Markt und trautem Pfad, der Schofar tönt vom Tempelberge herab zur alten Stadt. Das Widerhorn, das dann der Oberrabbiner des israelischen Heeres Goren gezogen hat und geblasen hat und laut ausgerufen hat, wir treten heute ein in die Zeiten der messianischen Erlösung. Und tausendfach in Felsenhöhlen erglänzen sonnenfroh, zum Salzmeer steigen wir hinunter, den Weg nach Jericho. Jerusalem, du Stadt von Gold, aus Kupfer und aus Licht so rein, lass mich für alle deine Lieder ein Mund nur sein. Jerusalem, Zentrum des Hasses der finsteren Mächte und ihrer Handlanger auf Erden. Jerusalem, Zentrum der Liebe Gottes. Und die Gemeinde Jesu ebenfalls, Zentrum des Hasses der Feinde des Christus. Weil wir Glieder am Leibe des Christus sind. Zentrum aber auch der ganzen Liebe Gottes, der das Kunstwerk der Gemeinde Jesu erschaffen hat. Ein letztes Wort, ein Schlusspunkt, dann ist meine Stunde um. Aus Hosea 11, 8 bis 9. Ich habe kürzlich einmal gesagt, dass Gott kein nüchterner Philosoph und kein trockener Buchhalter ist, der die Heilsgeschichte dort oben liegen hat, in einem wunderschönen Äonenplan, und heilsgeschichtliche Ereignisse Punkt für Punkt abhakt und sagt, jetzt können wir weitergehen zum nächsten Punkt. So nicht, so nicht. Und so sollten auch wir Gläubigen nicht sein. Auch wir sollten innerlich bewegt, unterwegt sein, so wie unser Gott, wenn er Israels gedenkt. Hosea 11, Vers 8 bis 9. Dort sagt Gott angesichts des verderbten götzendienerischen Ephraim: Wie sollte ich dich hingeben, Ephraim, dich überliefern, Israel? Wie sollte ich dich wie Adama machen, wie Zeboim dich setzen? Mein Herz hat sich in mir umgewendet. Erregt sind alle meine Erbarmungen. Nicht will ich ausführen die Glut meines Zornes, nicht noch einmal Ephraim verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte, und ich will nicht in Zornesglut kommen. Amen.